Hallo ihr Lieben! Auf Social Media werden Videos von sogenannten Tradwives gerade millionenfach geklickt. Selbsternannte traditionelle Hausfrauen, die alles in der Küche von Grund auf selbst herstellen. Damit kommt natürlich die Frage, muss ich wirklich alles selber machen? Die Antwort? Ein klares Jein. Selbstgemachtes kann super sein, muss es aber nicht. Warum? Hört ihr hier bei Isso. Viel Spaß mit der heutigen Folge.
Isso, der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser.
Bevor wir so richtig in die Folge einsteigen, müssen wir vielleicht nochmal kurz das Phänomen Tradwife erklären. Das sind Frauen, die auf Instagram Videos aus ihrem Alltag teilen. Häufig sind sie so im 50er-Jahres-Stil unterwegs und dabei verkörpern sie traditionelle Rollenbilder. Das sieht dann alles super hübsch und einfach aus, aber damit kommt natürlich auch der Druck für alle, die sich das anschauen, wenn man sich dann fragt, muss ich zum Beispiel jetzt auch den Rhabarber für einen Kuchen selbst anbauen? Und warum sieht Haushalt da so einfach aus und bei mir zu Hause nicht? Ne? Dieser Trend bringt viele problematische Themen mit. Auch natürlich die finanzielle Abhängigkeit von Frauen, die sich ja um den Haushalt kümmern, statt um einen eigenen beruflichen Weg. Aber wir wollen heute vor allem über einen Aspekt sprechen, nämlich das selber machen. Und da, Achim, würde ich gerne von dir wissen, was hältst du generell davon, ja das Herstellen von Lebensmitteln selbst in die Hand zu nehmen?
Also ganz grundsätzlich bin ich eh kein Fan von klassischen Rollenbildern, also Frauen an Herd, Männer an die Werkbank. Nee. Aber das ist ja eine ziemlich komplexe und vielseitige Frage. Ich kenne viele dieser Profile, wo gezeigt wird, wie man schnell und einfach, es wird ja auch immer betont, einen Rhabarberkuchen selber macht. Dafür soll man sich dann den Rhabarber vorher irgendwie zusammensuchen oder am besten anbauen. Den Zucker dafür, den mörserst du dir auch selber, aber aus frischen Zuckerrohrstangen, die du natürlich von der Fahrradtour aus Sri Lanka irgendwie am besten mitgebracht hast.
Oh Gott.
Eingekocht, getrocknet und was weiß ich was. Also ganz ehrlich, wenn ich das als Koch für meine Gäste beanspruche oder so, dann ist das sensationell oder wahrscheinlich Sterneküche. Ich müsste allerdings meinen Job an den Nagel hängen und es wäre für mich alleine auch in puncto Nachhaltigkeit ein totaler Irrsinn, also Stromverbrauch etc., dass ich das für mich mache. Wenn man das für Großfamilien macht, ist es wahrscheinlich auch wieder was anderes. Natürlich ist es gut für das eigene Wohlbefinden, wenn ich mein Essen möglichst selber koche, wenn ich vor allem auch eine gemeinsame Zeit finde, dass ich mit der Familie zusammen esse. Das halte ich auch für sehr, sehr wichtig. Aber wie bei oder mit allem, wenn es halt extrem wird und zu radikal wird, dann ist es auch nicht mehr gesund und auch nicht mehr fürs Allgemeinwohl zuträglich. Und da gerät das für mich, finde ich, dieser Trend auch oft in so Trendbereiche. Und außerdem ist Raw Food oder selbstgekochtes und auch selbst allgemein zubereitetes und verarbeitetes auch nicht immer gleich gesünder.
Aha, ne? Da räumen wir nämlich auch, glaube ich, mit einem ganz großen Mythos auch direkt auf. Wenn das heißt nämlich, habe ich selbst gemacht, klingt das, finde ich, immer schon direkt irgendwie gesünder als gekauft.
Klar, aber Kochen ist ein Prozess, genau wie das Kauen auch. Also die Lebensmittelverarbeitung, Weiterverarbeitung, Zubereitung ist keine Erfindung der Lebensmittelindustrie, sondern eine der ältesten Kulturtechniken und wichtig quasi für die gesamte menschliche oder unsere Evolution. Und es gibt keine wissenschaftlichen Belege, dass der Mensch in der Natur mit unverarbeitetem Essen tatsächlich überleben könnte. Also nur mal zu diesem Kochprozess. Wir sind also wahrscheinlich nur Mensch, wie wir heute Mensch sind, weil irgendwann ein Affe oder unsere Vorfahren Homo erectus angefangen hat zu kochen.
Zu kochen,
oder
ja,
kochen
krass,
gelernt
Wahnsinn.
Hat. Und tatsächlich stecken in vielen verarbeiteten Lebensmitteln mehr Nährstoffe als in den weniger verarbeiteten. Also beispielsweise die Druckbehandlung, wie man den Parboiled Reis bearbeitet und wieder entsteht. Das ist ein industrielles Verfahren. Das sorgt beispielsweise dafür, dass der Parboiled Reis einen höheren Gehalt hat an Vitamin B, Niacin, Riboflavin, Thiamin, also helle Rosinen, die gegen Verfärbung mit Schwefeldioxid, also Sulfid behandelt werden, die haben deutlich mehr oder genauer gesagt dreimal mehr Antioxidantien als die unbehandelten.
Krass.
Auch selbstgekocht ist nicht immer gleich gesünder. Ganz deutlich wird es meines Erachtens anhand einer Studie, die mal im British Medical Journal veröffentlicht wurde. Und da hat man 100 Rezepte aus Kochbuch-Bestsellern von TV-Köchen verglichen mit 100 Fertiggerichten aus dem Supermarkt. Und da kam raus, dass Fertiggerichte tatsächlich im Durchschnitt insgesamt weniger Zucker, Kalorien und Fett enthielten, auch ein Viertel weniger an gesättigten Fettsäuren als die selbstgekochten Gerichte und auch zweimal so viele Ballaststoffe übrigens in den Fertiggerichten.
Krass.
Also was ich damit sagen will, dass man bereits verarbeitetes und nicht von A bis Z selbstgemachtes nicht grundsätzlich verteufeln kann. Im Gegenteil, es ist teilweise tatsächlich sogar gesünder.
So, jetzt haben wir verarbeitete Lebensmittel ja schon so ein bisschen besprochen, aber dafür gibt's ja so ein richtiges Bewertungssystem, ne? Der NovaScore, da bekommen wir ja auch immer wieder Nachrichten von euch zu. Kannst du vielleicht kurz erklären, was dieser NovaScore ist?
Also diese Nova-Klassifikation ist ein System zur Kategorisierung von Lebensmitteln, basierend auf dem Verarbeitungsgrad. Das heißt, sie wurden von Wissenschaftlern in Brasilien, wurde dieser Score entwickelt oder diese Klassifikation, um zu verdeutlichen, wie sich die Art und Weise, wie Lebensmittel verarbeitet werden, auf die ernährungsphysiologische Qualität und auf den Einfluss auf die Gesundheit auswirkt. Und je nachdem quasi, je höher der Score ist, ja, umso schlechter ist es quasi und umso weniger zuträglich für die Gesundheit. Und bei dieser Klassifikation werden Lebensmittel in 4 Gruppen unterteilt, von unverarbeitet oder minimal verarbeiteten Lebensmitteln bis hin zu ultra verarbeiteten Lebensmitteln. Also es geht los mit der Gruppe 1, das sind unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel. Beispiel ist es frisches Obst, Gemüse, frisches Fleisch, Fisch, Eier, Milch, Vollkornprodukte etc. Also ohne Zusätze, klar mit Gewürzen, aber ohne Zusätze, also dass es möglichst natürlich bleibt. Gruppe 2 sind verarbeitete kulinarische Zutaten. Also da gehören Pflanzenöle dazu, Butter, Zucker, Honig, Salz, Stärke beispielsweise, auch die Maisstärke, die zählen da drunter. Dann auf Platz 3 oder in die Gruppe 3 zählen verarbeitete Lebensmittel. Da zählt dazu, also dass sie ja so konserviert wurden, dass sie länger haltbar sind und dass man da eben Zusatzstoffe einsetzt. Das wäre beispielsweise konserviertes Obst und Gemüse, ohne viele Zutaten wohlgemerkt, geräuchertes Fleisch oder Fisch, Käse, Brot. Also da geht es eher darum, was man einsetzt, um die Lebensmittel haltbarer zu machen. Auch das ist eigentlich schon ein ziemlich natürlicher Prozess, was man ja auch mit Salz machen kann, beispielsweise die Haltbarkeit zu verlängern. Und zur Gruppe 4, das ist dann die letzte der Gruppen, zählen die ultra verarbeiteten Lebensmittel. Und diese Lebensmittel enthalten neben den Grundnahrungsmitteln auch eine Vielzahl an Zutaten, Zucker, Fette, Salz, Konservierungsstoffe und, künstliche Aromen. Also gehört dazu beispielsweise industrielle hergestellte Backwaren wie Kekse oder Kuchen, TK-Pizza, Instant-Nudeln und so. Aber auch Frühstückscerealien, wo man oft denkt, oh, ist ein gesundes Müsli mit einem hohen Zuckeranteil, die zählen auch in die Gruppe 4.
Oh, okay, wahrscheinlich mein Knuspermüsli, was ich mir jeden Morgen mache. Wir wurden tatsächlich aber auch oft gefragt, ob man sich denn dann nur nach dem Score ernähren soll. Oder gibt es auch eine Kritik am NovaScore?
Ja, also die Nova-Klassifikation erfährt einerseits viel Anerkennung, aber es gibt auch berechtigte Kritik. Also sie ist natürlich ein wichtiges, nützliches Instrument, beispielsweise für Studien als Grundlage, um den Verarbeitungsgrad von Lebensmitteln überhaupt zu bewerten und einzuordnen. Die gesamten Kritikpunkte kann man übrigens nachlesen auf nature.com. Das wird jetzt zu weit führen, um auf alle einzugehen. Also das ist eine richtige Liste, eine lange Liste. Aber im Prinzip geht es dabei hauptsächlich darum, dass sich die Kategorisierung von gesunden Lebensmitteln dabei stark auf den Verarbeitungsgrad konzentriert, anstatt die tatsächliche Nährstoffzusammensetzung oder den Gehalt an gesundheitsfördernden und schädlichen Stoffen zu bewerten. Das führt dazu, dass verarbeitete Lebensmittel, die potenziell gesundheitliche Vorteile haben könnten, natürlich auch automatisch, ich sag jetzt mal, unfair und negativ bewertet werden. Also das wird überhaupt, geht gar nicht ins Ranking ein. Beispiel, wenn ich ein angereichertes Produkt habe mit zusätzlich Vitaminen oder Mineralstoffen, dann würde das schon automatisch, also nicht in gesundheitsfördernd fallen, sondern in die Gruppe 4, obwohl es natürlich gesundheitliche Vorteile haben kann. Ne? Und das ist eigentlich für mich der wesentliche Nachteil an diesem Scoring.
Dann machen wir das doch mal richtig beispielhaft. Beim Einkaufen im Supermarkt, worauf sollte ich beim Kauf von verarbeiteten Lebensmitteln achten?
Also ich habe da seit einigen Jahren eine Faustregel, die da lautet, je kürzer die Zutatenliste eines Lebensmittels, umso schneller und leichter fällt die Zuordnung für mich in die Kategorie gesund und natürlich. Ich sag's mal so, wenn sich die Zutatenliste jetzt liest wie ein Telefonbuch, dann würde ich das Lebensmittel nur in Notfällen oder in Ausnahmefällen essen. Beispielsweise ich steige vom Mount Everest oder ich nehme an einer Mars-Mission teil. Da ist man angewiesen auf stark verarbeitete Lebensmittel, also Convenience, ne, vorgekocht ist, eingepulvert ist und dann nur noch da zubereitet werden muss, ist klar. Aber ansonsten würde ich darauf achten, dass ich möglichst, ich sag, frisches, gesundes und weitgehend selbstgemachtes, wenn es möglich ist, zu mir nehme. Der Grund ist ganz simpel, also Emulgatoren beispielsweise, die bringen mich zwar nicht um, aber kein Lebensmittel tut das im Übrigen, das ich im Supermarkt kaufen kann, außer ich habe quasi eine Allergie. Dennoch haben wir in der Folge mit dem Thema Darm mit Professor Sina schon öfter drüber gesprochen, dass eben das Mikrobiom in Mitleidenschaft gezogen werden werden kann, beispielsweise durch halt eben so Stabilisatoren und so weiter, Emulgatoren.
Ja.
Also Faustregel, je länger die Zutatenliste, desto genauer sollte man hinschauen oder eben weggucken. Aber kein Lebensmittel tötet oder macht gleich krank. Alle angebotenen Produkte sind einwandfrei. Paracelsus, die Dosis macht das Gift und das gilt hier ganz besonders.
Und wenn es ganz konkret um Inhaltsstoffe geht, was steht denn dann auf deiner Nur-in-Maßen-Liste sozusagen?
Also trotz der eingeschränkten Aussagekraft der oder vieler Studien zu zulässigen Inhaltsstoffen, die beispielsweise die Haltbarkeit oder den Geschmack von Lebensmitteln beeinflussen, in großen Mengen langfristig das Gesundheitsrisiko auch darstellen können. Und dazu zählt eben raffinierter Zucker, also der Einfachzucker, der zugesetzt ist, macht eben Fettleibigkeit, Diabetes Typ 2, Herz-Kreislauf-Erkrankung und Zahnprobleme langfristig. Ich würde auch darauf achten, möglichst wenig Mais-Sirup, also da, weil der in sehr hohen Fructosegehalt hat und das wiederum zu einer nicht-alkoholischen Fettleber führen kann.
Okay.
Künstliche Süßstoffe, also Saccharin, Aspartam, Sucralose und so weiter, würde ich schon versuchen zu reduzieren, weil man langfristig kann es eben eine negative Wirkung haben auf das Darmmikrobiom, also dass das Mikrobiom leidet. Es macht jetzt nichts, wenn man mal ein Light-Produkt oder eine Coke Light oder sowas trinkt, aber wenn man das natürlich, wenn man dann am Tag 2,5 Liter davon trinkt, dann ist das schon eine andere Geschichte.
Ja.
Dann bei Transfetten wäre ich eher vorsichtiger, also künstlich gehärtete Fette sind oft in Margarinen, Backwaren und so weiter oder frittierten Lebensmitteln drin. Dann auf hohe oder zusätzliche Salz-Natrium-Gehalte, also wenn mit Salz auf den ersten Positionen steht, auf der Zutatenliste, dann wäre ich da eher vorsichtig. Konservierungsstoffe, also Natrium, Nitrit, Sulfite, auch da werden oft eingesetzt, um Lebensmittel haltbarer zu machen, die Haltbarkeit zu verlängern. Also wenn man gerade denkt, oh, jetzt war ich im Urlaub und vorher habe ich hier ein Brot oder sowas gekauft und es liegt da noch wunderbar nach 3 Wochen Urlaub.
Dann kann das nicht gut
dann
sein.
Ist da mit hoher Wahrscheinlichkeit sind da Konservierungsstoffe drin. Emulgatoren, Stabilisatoren, also Carrageen, Polysorbate beispielsweise, können auch die Darmgesundheit langfristig beeinträchtigen und möglicherweise auch Entzündungen fördern. Künstliche Aromen, modifizierte Stärke, das sind eigentlich so die, ja, da würde ich versuchen, möglichst zu verbannen.
Aber es war gut, mal so eine Liste gesehen zu haben. Das ist natürlich eine ganze Menge, worauf man achten kann und sollte, wenn man sich in Anführungsstrichen, ich sag mal, perfekt ernähren will. Aber perfekt ist im Alltag ja auch sehr unrealistisch. Deswegen hast du noch so ein kleines Fazit für uns, woran man sich so in der grundsätzlichen Ernährung halten kann?
Also mein Fazit, es gibt klares Junkfood wie Chips, Eis und Co. Die Dosis macht's. Ich kann's mal essen, aber ich würde dann halt eine kleine Mahlzeitenpause einlegen von, ja, vielleicht mal ein paar Wochen, dann halt jetzt nicht unbedingt mehr die 3 Packungen Chips abends zu futtern. Und hier gilt es genauso wie beim Thema Alkohol etc., dass man da eher aufpasst in kleinen Mengen und in Maßen. Da sehe ich aber auch kein gesundheitliches Risiko, wenn man das isst. Also wirklich nicht, außer man macht es halt zur Gewohnheit. Alles andere entsprechend der NOVA-Klassifikation kann bislang auch nicht klar belegt werden. Daher würde ich immer im Einzelfall entscheiden und im Zweifel lieber Zutaten ohne zu viele Zusatzstoffe dann eben zu nehmen oder dass man ein bisschen drauf achtet, möglichst kurze Zutatenliste und grundsätzlich lautet mein Motto, ist besser und nicht weniger.
Das ist schön, schönes Motto. Und jetzt nochmal, was mich interessieren würde, gibt es überhaupt ein Lebensmittel, das du immer selbst machst als Metzgersohn?
Ganz ehrlich, ein Lebensmittel oder Gericht, das ich mir immer selbst mache, das ist echt eine schwierige Frage oder ganz einfach, habe ich eigentlich gar nicht. Also
nicht?
wo ich jetzt sage, boah, das mache ich jetzt nur selbst, auch wenn ich jetzt an Orangensaft oder so denke, da kaufe ich mir auch mal irgendwie einen fertigen und habe nicht immer Orangen zu Hause und so. Aber am häufigsten mache ich mir tatsächlich einen Joghurt selbst und das ist auch total simpel, einen Joghurt sich selber zu machen und dann weiß ich auch, wie viel Zucker drin ist und dass er auch noch genügend Milchsäurebakterien enthält. Also beim ersten Mal ist die Joghurtherstellung ist auch nicht 100% selbst gemacht. Ich würde auch eher sagen, es ist eine Joghurtvermehrung, weil man dazu Starterkulturen braucht, entweder Naturjoghurt oder Joghurtkulturen, die man kaufen kann, sonst geht da nichts. Dann brauche ich pasteurisierte Milch, nehme ich da immer oder man nimmt auch, kann eine Frischmilch nehmen, aber die sollte man dann tatsächlich einige Minuten bei über 90 Grad erhitzen, dass die auch möglichst keimfrei ist und dass man keine Probleme kriegt und dass der Joghurt überhaupt was wird auch. Dann brauche ich saubere Gläser, steril müssen die jetzt nicht sein, ist ja kein OP. Ich mache das ganz einfach, dass ich die Gläser dann in die Spüle stelle und mit heißem bzw. gekochtem Wasser übergieße. Und dann sollten die Gläser bei 45 Grad, so ist die Regel, etwa 12 Stunden konstant und ruhig gelagert werden. Hm. Kann man im Backofen machen, aber mal ganz ehrlich, ich finde es eine ziemliche Energieverschwendung, wenn man den Backofen 12 Stunden lang auf 45
das
Grad irgendwie
krass, ja.
einstellt und so. Also ich habe schon ein paar Mal gemacht, jetzt wo die Heizung wieder angehen, dann nehme ich mir einfach eine Zeitung, leg die auf die Heizung und darauf packe ich dann die Gläser. Dann dauert es halt vielleicht einen Moment länger mit dem Joghurt, bis er fertig ist, ein paar Stunden. Aber dafür hat man eine Menge Energie gespart. Und es wird auf jeden Fall was. Also der dickt dann vielleicht nicht ganz so schnell ein. Aber ich habe da ganz gute Erfahrungen
gemacht. Und der schmeckt gut und kann man machen.
Das ist halt ein Naturjoghurt. Das ist jetzt kein Sahnejoghurt. Ne? Also wer jetzt okay, ein Fan und Sahnejoghurt mag, das ist es nicht. Sondern es ist ein Naturjoghurt. Und man muss dann auch nicht wieder einen Joghurt kaufen, sondern kann dann quasi als Joghurtmutter sich etwas von dem Joghurt entnehmen und dann wieder in die neue Milch dann mit einrühren.
Das ist ja praktisch, weil ich vergesse ja auch immer einkaufen zu gehen. Das wäre vielleicht auch mal was für mich eigentlich.
Ja, wie man es auch beim Kombucha und so gemacht hat. Mhm. Da gibt es auch so Mutterpilz, ne, den wir da immer wieder. Ja, ja. Ich habe eine Bekannte gehabt, die hat, glaube ich, 50 Jahre lang ihren Kombucha-Mutter irgendwie, das sah irgendwie ganz merkwürdig aus wie.
Das ist ja krass.
Ja, in so einem naturwissenschaftlichen Museum im Einmachglas.
Sehr schön. Ja, wir haben natürlich jetzt nochmal zum Schluss ein Highlight der Woche für euch.
Das Highlight der Woche.
Achim, was hast du uns heute mitgebracht?
Ja, also nicht nur selbstgemachten Joghurt, sondern auch selbstgemachtes Sauerkraut ist tatsächlich super, ist super easy zu machen, ist total gesund und vor allem kann ich sicher gehen, wenn ich es nicht zu stark erhitze, dass da auch noch durch die Fermentation super viele gesunde Milchsäurebakterien drin sind und das ist einfach saugesund für unseren Darm. Da braucht man gar nicht viel für, also auch da, ich nehme immer ein Kilo Kohl oder den Weißkohl, den kriegt man hier im Norden. Kriegt man den wunderbar, man fährt einfach aufs Feld oder im Supermarkt, ist überhaupt kein Problem. Und dann pro Kilo Kohl 10 Gramm Salz. Und wenn man mag, noch ein paar Gewürze, die man mit reingeben kann. Ich bin da allerdings Purist. Ich mag es ganz einfach beim Sauerkraut. Und dann natürlich quasi sterile Gläser braucht man, wo man das Ganze reinfüllt. Und dann hobelt man den Kohl ordentlich oder man schneidet den mit einem scharfen Messer und gibt den in eine Schüssel und dann muss man den mit dem Salz ordentlich vermengen, dass sich da auch Flüssigkeit bildet und dann füllt man das quasi die Basis in Einmachgläser. Und da würde ich so 1,5 bis 2 Zentimeter Luft lassen bis zum Deckel. Ja, verschließt ihr und fertig ist die Laube. So, dann lässt man das Ganze fermentieren. Und dann ist das eigentlich ein wunderbares Produkt. Ich würde nur darauf achten, dass man das dann eben nicht mehr zu stark erhitzt oder nicht mehr kocht, so wie man das früher bei uns gemacht hat, dass man dann stundenlang das Sauerkraut noch einkocht.
Ja.
Man kann es auch als Salat oder so essen oder roh dann futtern. Und da halt darauf achten, dass die Gläser nicht sich wölben bei der Lagerung. Also, dass es da irgendwie verdorben ist, dann bitte weg damit. Aber so kann man wunderbar sich ein Sauerkraut selbst machen.
Guck mal, sowas wünsche ich mir mal von dir zu Weihnachten. So einen selbstgemachten Sauerkraut in der Dose.
Ach was. Jetzt kriegst du erstmal einen Joghurt.
Ja, oder so erstmal den Joghurt. Ich würde die Folge nochmal kurz zusammenfassen. Es ist natürlich super, wenn man sich mit der eigenen Ernährung auseinandersetzt. Und das geht super durch Kochen und Lebensmittel zubereiten. Aber selbstgemacht ist nicht immer besser. Und dafür gibt es auch viele Beispiele. Da geht es los bei Lebensmitteln, die mehr gesunde Inhaltsstoffe haben, bis zu einfach praktischen Gründen, weil man wirklich nicht alles selbst machen kann. Und einen wichtigen Tipp für verarbeitete Lebensmittel geben wir trotzdem mit. Achtet beim Einkauf darauf, dass die Zutatenliste möglichst kurz bleibt. Ja, und das war's dann auch schon wieder, ihr Lieben, mit Isso. Danke, danke, danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso@edeka.de und wir freuen uns über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und wenn ihr kurz die Glocke anklickt, um unseren Podcast zu abonnieren. Bis nächste Woche.
So ist es. Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird euch präsentiert von Edeka. Wir lieben Lebensmittel.
Es folgt eine Podcast-Empfehlung.
Lu, bist du bereit?
Ich bin sowas von ready.
Are you ready? Herzlich willkommen bei Cheers, dem Wein-Podcast mit Lu.
Das bin ich, studierte Weinexpertin, Weinwirtschaftlerin und Weinbloggerin.
Und ich bin Jonas. Ich bin hier, um Lu eine Menge Fragen zu stellen, denn wir sprechen in diesem Podcast über Wein, über Spannendes und eigentlich alles, was man wissen muss.
Egal, ob man Weinanfänger ist oder fortgeschritten, dieser Podcast ist für alle bestens geeignet, die Bock auf Wein haben.
Ja, welcher Wein passt zu welchem Essen? Warum ist Säure im Wein eigentlich so wichtig? Und wie kommen die Aromen in euren Wein rein? Und warum spuckt Lu nach dem Probieren probieren immer wieder alles aus.
In kurzen und knackigen Episoden gibt's genau auf diese Fragen die passende Antwort.
Und ab und an gibt's auch noch Gäste. Und wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie uns an cheers@edeka.de. Jeden Montag gibt's eine neue Folge, überall da, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, cheers.
Cheers.